Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit hat mich ein Mädchen aus unserer Konfirmandengruppe hier aus St. Martini gefragt: Herr Latzel, wer sagt Ihnen eigentlich immer sonntags, worüber Sie zu predigen haben? Das ist eine gute und sehr berechtigte Frage. Ja, wer sagt eigentlich dem Pastor, was der Predigttext ist? Dann habe ich das der jungen Dame erklärt. Ich sage, einmal gibt es eine vorgeschriebene Predigt, Reihe und Ordnung, habe ich das gezeigt, im Gesangbuch und im Losungsbuch. Dann habe ich aber auch erklärt, dass es häufig so ist, dass wenn ich selber in der Bibel lese, mir manches Wort sehr groß und wichtig wird und ich merke, dass Gott möchte, dass ich das auch der Gemeinde weitersage. Das ist so die zweite Gruppe. Und eine dritte Gruppe von Predigttexten, die ist bedingt dadurch, so habe ich dieser jungen Mädchen erklärt, dadurch, dass mir Menschen sagen, Mensch, über diesen und jenen Predigtvers oder diese Perikope, da würde ich so gern mal eine Predigt hören. Und mit solch einer Predigt haben wir es heute Morgen zu tun. Vor einiger Zeit, schon eine Weile her, da ist wiederum eine Frau zu mir gekommen, die sehr häufig die Predigt hier in Martini hört, immer über Internet, und hat gesagt, es wäre toll, wenn ich mal eine Predigt hören könnte über ein ganz besonderes Wort, Offenbarung 5, Vers 8. Ich habe mir das dann durchgelesen, das ist etwas ja, ganz Besonderes dort, Offenbarung 5, und habe gedacht, zu einem Dank, da könnte das ja passen. Und so kommt es heute zu diesem Predigtvers, den ich Ihnen jetzt im Namen Gottes zurufen möchte. Wir wollen hören als Predigtvers Offenbarung 5, Vers 8. Da heißt es, und als das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dich jetzt bitten für diese Predigt, dass du sie segnen wollest. Wir wollen dich bitten für die Auslegung, dass du mit deinem Heiligen Geist dabei bist und dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, auf dass dieser Predigtvers zum lebendigen Wort in unserem Leben wird. Amen. Dieser Predigtvers, liebe Gemeinde, der zunächst einmal auf den ersten Blick nichts mit einem Gedankenfest zu tun hat, aber da kommen wir später zu. Dieser Predigtvers, er gibt uns Einblick in die ewige Welt. Wir haben ja wie so einen Spot, einen Moment, eine Aufnahme, wo sich die Tür geöffnet hat in eine andere Wirklichkeit. Wir schauen auf den Thron Gottes. Das wird uns hier durch Vision des Johannes deutlich. Wir können sehen, was dort vor dem Thron Gottes passiert. Was das mit unserem Leben zu tun hat, was das letztlich auch mit einem Gedanken zu tun hat, das möchte ich uns durch drei Punkte auslegen. Erstens, beim ersten Teil der Predigt möchte ich etwas sagen über die Beteiligten hier in dem Predigtvers. Ich möchte im zweiten etwas so sagen über die allgemeine Bedeutung des Predigtverses und im dritten etwas dazu sagen, wo ich die besondere Botschaft dieses Predigtverses drin sehe. Das erste, ich möchte etwas sagen über die Beteiligten in diesem Predigtvers. Da ist zunächst einmal die Rede vom Lamm. Nun, das können wir alle direkt zuordnen, das wissen wir. So an dem Tag, wo Marathon ist in Bremen, da kommen ja eher die Treueren in den Gottesdienst halten, da kann man das voraussetzen. Das Lamm, von dem hier die Rede ist, das ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Christus ist das Lamm Gottes, das Weltsünde trägt. Letzten Sonntag hatten wir Abendmahl, haben wir es alle miteinander gesungen, halt Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünde der Welt. Christus ist das Lamm und Christus ist Gott. Das ist das Besondere nicht, dass das Lamm so beide Aspekte in der Bibel hat. Einmal das Lamm als Opfertier, das ist das, was Gott für uns in Jesus am Kreuz getan hat, aber eben auch das Lamm als Herrscher, als Allerstärkster, der auf dem Thron sitzt. Das Lamm, das das Buch des Lebens in den Händen hält. Also das Lamm ist Jesus Christus, das muss man deutlich wissen, ist Gott, das ist das Erste. Dann gibt es hier die vier Gestalten. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Die vier Gestalten, die haben Sie gesehen, als Sie zur Kirche reingekommen sind. Hoppla, werden Sie sagen, waren das die Polizisten, die draußen gestanden haben? Nein, wenn Sie auf die Türbeschläge genau geachtet hätten bei uns, da sind die vier Gestalten abgebildet. Die vier Gestalten, das sind der Mensch, der Stier, der Löwe und der Adler. In der Bibel wird immer wieder über diese vier Gestalten berichtet, schon im Alten Testament, im Buch Ezekiel, aber eben dann auch später in der Offenbarung. Und die vier Gestalten, die stehen für das Evangelium, für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Deshalb, wenn Sie hier in die Kirche kommen, dann kommen Sie an einen Ort, wo die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird. Die vier Gestalten sind das Evangelium. Und die vier Gestalten, übrigens auch hinten an den Fenstern, sind sie abgebildet halt, nicht bei uns, da in den wunderbaren Kirchfenstern. Die vier Gestalten sind auch immer wieder den einzelnen Evangelisten zugeordnet worden. Was gesagt wurde, der Mensch, das sei der Evangelist Matthäus, weil eben das Matthäus-Evangelium mit dem Stammbaum beginnt, wo die ganzen Menschen drin stehen. Der Stier wurde dem Lukas zugeordnet, dem Evangelisten, weil eben das Lukas-Evangelium mit der Geburtsgeschichte unseres Herrn Jesus beginnt und weil im Stall eben halt auf der Stier gestanden habe. Der Löwe wird dem Evangelisten Markus zugeordnet, weil eben das Markus-Evangelium mit der Versuchung Jesu beginnt und in der Wüste eben der Löwe ist. Und das Johannes-Evangelium bekommt den Adler zugeordnet, weil eben das Johannes-Evangelium mit dem Logos, mit der Logos-Spekulation beginnt halt am Anfang war das Wort und im Griechischen der Adler für den Logos steht. Aber ob das nun alles so stimmt mit den Zuordnungen zu den einzelnen Evangelisten, wichtig ist, diese vier Gestalten stehen für das Evangelium, für die frohe Botschaft. Und das wissen wir, das Evangelium ist größer als nur die vier Evangelien in der Bibel, sondern die ganze Bibel ist Evangelium, altes wie neues Testament. Also das Evangelium, das Wort Gottes, ist hier in den vier Gestalten präsent. Dann ist die Rede von den 24 Ältesten, die ebenfalls dabei sind. Und diese 24 Ältesten, das sind die Exponenten des Volkes Gottes. Des Volkes Gottes, alten wie neuen Bundes. Im alten Bund gibt es die 12 Stämme Israel. Oben dann Gad, Asser, Levi, Josef, wie die alle geheißen haben. Und im neuen Bund gibt es die 12 Jünger. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Und jeweils diese 12 sind die Exponenten für das Volk Gottes. Nicht diese 12 Menschen individuell, sondern diese 12 sind die Exponenten für das gesamte Volk Gottes. Alten wie Neuen Bundes. 12 im Alten Bund, 12 im Neuen Bund. Und wenn man das zusammenzählt, 12 und 12, gibt es 24. Da kommt auch später dann die Zahl 144.000. Bei der ersten Auferstehung, nämlich 12 hoch 12, sind 144. Das sind eben die Exponenten des Volkes Gottes, die eben auch vor dem Thron Gottes sind. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, ich merke schon, Sie fangen an, so ein bisschen zu langweilen, was erzähle ich jetzt noch, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir ins Spiel, denn wir sind bei dieser himmlischen Szene mit dabei. Wir gucken auf etwas, was unserer Wirklichkeit verborgen ist, was erstmal nur ein Bild ist, aber glauben Sie, das werden wir in der Ewigkeit alle erleben, wie herrlich das ist. Das Lamm am Thron sitzend, die vier Gestalten, die 24 Ältesten. Und wir sind jetzt schon dabei. Denn wir sind auch hier in diesem Predigtvers erwähnt. Wir sind nämlich die Heiligen. Wie werden vielleicht einige sagen, heilig, ich denke, das ist so eine Geschichte mit der katholischen Kirche. Da gibt es einen langen Prozess, erst Seligsprechung und dann Heiligsprechung. Kann nur der Papst machen, was nimmt der Latzel sich aus? Seit wann kann der das denn machen? Die katholische Kirche hat da was falsch gemacht. Die haben da was grundlegend in der Bibel falsch verstanden. Heilig ist jeder Mensch, der zu Jesus Christus gehört, der von Gott den Heiligen Geist bekommen hat. Und durch den Heiligen Geist allein können wir ja Jesus den Herrn nennen. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, dann ist ein Stück weit heiliger Gott in mir. Da bin ich heiliger. Ich bleibe auch Sünder, aber ich bin heiliger. Und nicht, dass Sie denken, oh, Sonderlehre der evangelischen Kirchengemeinde St. Martini in Bremen oder vom Pastor Latzel. Nein, können Sie nachlesen in der Bibel, der Paulus, also die Bibel hat selber so gedacht. Alle Briefe, die Paulus schreibt, schreibt er an die Heiligen. Könnt ihr nachlesen. Also, wenn es da heißt, an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Philippi, an die Heiligen in Kolossea, an die Heiligen in Korinth. Die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, das sind Heilige. Wir sind als Heilige nicht besser als die Heiden, die Jesus nicht haben. Wir sind genauso verdorben, genauso sündhaft. Aber wir sind besser dran, weil wir Ewigkeit haben. weil wir zum Volk Gottes dazugehören, weil wir zu den 144.000 dazugehören, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Es gibt zwei Arten von Menschen, die Heiligen und die Menschen, die Jesus nicht haben. Nochmal, wir sind alle nicht besser als die anderen, aber die Heiligen sind besser dran und werden nur dadurch heilig, nicht weil ein Papst ihnen das zuspricht, sondern weil Gott den Heiligen Geist in uns hineingegeben hat. Und deshalb spreche ich auch als Heiliger heute zu euch als Heilige. Zumindest zu denjenigen, die an Jesus Christus glauben und die den Herrn unseres Lebens sind. Es kann sein, heute sind auch Unheilige unter uns, die vielleicht schon getauft sind, die schon Ewigkeiten Kirchensteuer bezahlen, aber den Heiligen Geist noch nicht hatten. Die sind hier nicht angesprochen. Aber diejenigen unter euch, die zu Jesus Christus gehören, die sind hier gemeint und die sind hier mit in dieser wunderbaren Szene. Ihr seid beteiligt hier an diesem Predigtvers. Ihr habt eine Verbindung in eine andere Wirklichkeit hinein. Das bisschen, was hier Leben ist, das bisschen Gewürm hier auf Erden, was sowieso für uns alle in 100 Jahren spätestens zu Ende ist, das ist nur ein Teil Wirklichkeit. Die große Wirklichkeit ist etwas ganz anderes. Die besteht in der Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Und was das bedeutet, da komme ich jetzt im zweiten zu. Wir haben eben gesungen in diesem Lied 258, das ist ja schön, schmissig, nicht so, vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott, aber das ist auch ganz sauber theologisch geschrieben, also ganz sauber, was da drin steht. Und da heißt es im letzten Vers, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt. So haben wir es uns eben zugesungen. Und das ist auch das, was dieser Predigtvers sagt. Du gehörst mit zur ewigen Welt, wenn du an Jesus Christus gehörst. Dann, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du dazu. Dein Leben dümpelt nicht in der Bedeutungslosigkeit hier auf Erden rum, die zwischen Geburt und Tod versucht, so in 85 Jahren alles reinzuquetschen. Sondern dein Leben ist viel, 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 viel mehr und viel größer. Du hast eine Verbindung zum allmächtigen Gott. Du bist Glied am unsterblichen, auferstandenen Leib Jesu Christi. Wir verkürzen das ja so manchmal, wenn wir so über diese Stellen aus 1. Korinther 12, Römer 12 nachdenken, die Kirche als Leib Christi zu sehen und denken dann an das Irdische. Nein, der Leib ist viel größer. Der geht in die Ewigkeit hinein. Und an dieser Ewigkeit, das will dieser Text sagen, haben wir Anteil als Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und das, wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, ist so unglaublich tröstlich, dass mein kleines Leben, dass ich mit meinem Angefochtensein, mit meiner schlechten Gebetspraxis, mit meinem Leben, mit meinem kleinen sündhaften Leben, dass ich Verbindung habe zum ewigen Gott, dass ich dabei bin. In den Schalen, die die Ältesten und die Vielbeschalten halten, sind meine Gebete, bin ich enthalten vor dem Thron Gottes, auf dem das Lamm sitzt. Und das nicht nur für mich, das gilt auch für dich. Dein kleines Leben, all seiner Sündhaftigkeit, all seiner vermeintlichen weltlichen Unbedeutsamkeit, das hat eine ewige Bedeutung und ist, wenn es zu Jesus Christus gehört, dabei in diesen Schalen, in deinen Gebeten. Das ist unsere Verbindung in die andere Wirklichkeit. Wir haben als Christen eine Verbindung zum ewigen Gott. Er spricht zu uns durch sein Wort, die vier Gestalten, und wir sprechen zu ihm durch unser Gebet. Und unser Gebet wird von Gott gehört. Ich komme gleich noch dazu im dritten Punkt, was das bedeutet für meine Gebetspraxis. Aber das ist erstmal die Bedeutung, dass wir Verbindung haben zum Ewigen, zur Ewigkeit. Einen direkten Draht haben zum Schöpfer dieser Welt. Das muss man sich immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wisst ihr, das weiß ich kognitiv schon ganz lange, solange ich mit Herrn Jesus gehe. Und trotzdem muss ich mir diese gewaltige Wirklichkeit für mein kleines Leben immer wieder in Erinnerung rufen. Und da werde ich immer wieder ganz neu getröstet. Übrigens, das will die Offenbarung. Die Offenbarung ist nicht das Buch, das uns zeigt, wie der Fahrplan der Endzeit sein wird. Das begegnet mir immer wieder, da kommen die Brüder und Schwestern und sagen, Herr Latzel, also ich habe jetzt folgenden Plan jetzt wieder genau gelesen, halt so und so, und wir befinden uns an dem und dem Punkt heute mit diesen Ereignissen in Fukushima und was weiß ich, in der Endzeit. Die Offenbarung will nicht Fahrplan für das Ende der Welt sein. Das ist sie durch die Prophetie ein Stück weit auch mit. Was die Offenbarung als erstes sein will, ist ein Trostbuch, ein Trostbuch für die angefochtene Christenheit. Die Offenbarung ist geschrieben zunächst einmal an 7 ganz konkrete Gemeinden. Pergamon, Philadelphia, Ephesus, Sardes, Smyrna, Thyatira, Laodicea, an ganz konkrete Gemeinden, die in einer Verfolgungssituation waren. Und da schreibt der Seher Johannes im Auftrag Gottes, nun richtet euch nicht an dem aus, was hier weltlich ist, was ihr jetzt erlebt, wie die Gemeinde bedrängt wird, sondern schaut auf das Ewige. Und er macht den Gemeinden Mut und sagt ihnen, eure Gebete, die werden gehört, auch wenn ihr momentan meint, es ist doch alles umsonst. Und wenn ihr momentan meint, jetzt gehen wir unter mit unseren Gemeinden. Nein, eure Gebete werden gehört. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und den Predigtvers, den wir heute hören, das ist ein Trostvers für unser Leben. Ein unglaubliches Trostwort, das wir zugesprochen kriegen. Für unsere kleine Existenz. Es sagt uns tröstend zu, du Olaf Latzel, du sterbender Mensch, hast eine Verbindung in die Ewigkeit. Du Olaf Latzel, du betender Mensch, der du häufig verzweifelt bist, warum deine Gebete nicht erhört bist. Deine Gebete sind vor Gott. Das ist unglaublich tröstend. Das gibt mir unglaublich Mut, das zu wissen, dass ich mit meinen Gebeten, mit meiner Existenz da dabei bin in dieser Szene, dass ich Verbindung in die Ewigkeit hinein habe. Und damit komme ich zum dritten Punkt der Predigt. Über die Botschaft will ich sprechen, die für mich darin steht. Wir haben als erstes über die Beteiligten gesprochen, dann über die Bedeutung dieses Predigtverses und wollen jetzt sprechen über die Botschaft. Für mich stecken da 2 Botschaften drin. Die eine Botschaft, ich habe allen Grund zur Freude. Und damit sind wir bei Erntedank. Ich habe allen Grund zur Freude, dass ich diese Verbindung zum allmächtigen Gott habe. Dass meine Gebete in diesen Schalen sind, in diesem Räucherwerk. Stellen wir uns vor, wir hätten ein Spezialhandy und mit diesem Spezialhandy könnten wir eine Nummer wählen, wo wir jederzeit und immer Kontakt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten hätten, zu Barack Obama. Und der wäre uns in Liebe und Gnade zugewandt und hätte uns zugesichert, wann immer es Probleme gibt, ich werde mit aller meiner Macht dir helfen bei jedem Problem, was du hast. Finanziell, militärisch, mit meinem Rat und Tat. Was würden wir uns freuen, wenn wir so ein Handy hätten? Wir hätten solche Möglichkeiten. Aber wisst ihr, wir haben viel größere Möglichkeiten. Nämlich mit diesem Handy, mit unseren gefalteten Händen. Da haben wir eine Verbindung zu einem ganz anderen. Nicht zu einem Menschen, der auch früher oder später tot ist wie wir, sondern zu dem Ewigen. Und wenn ich das weiß, da freue ich mich einfach drüber. Da freue ich mich einfach und bin dankbar. Bin dankbar dafür, dass das so ist in meinem Leben. Und das ist die Zentralbotschaft für mich aus diesem Dienst. Ich habe ganz neuen Mut für mein Gebet. Wisst ihr, mir geht es ja häufig genauso auch wie euch, dass ich manchmal denke, wieso passiert denn eigentlich so wenig mit meinem Gebet? Jesus hat da verheißen, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und da weiß ich für mein Leben, dass ich unserem Herrn und Gott in Jesus Christus viel zu wenig zutraue. Dass ich zwar bete, sich meine Lippen bewegen, aber ich manchmal gar nicht diese große Wirklichkeit im Hintergrund habe. Ich schaue dann viel zu sehr auf das, was hier irdisch ist, lasse mich gefangen nehmen von dem, was in meinem Umfeld ist und sehe gar nicht mehr auf diese Wirklichkeit, dass meine Gebete etwas in der Ewigkeit in Bewegung setzen. Meine Gebete, die ich als Heiliger, als jemand, der zu Jesus gehöre, spreche, die bleiben nicht an der Decke hängen, sondern die gehen in eine andere Wirklichkeit hinein. Die sind in diesen Schalen der Gestalten und Ältesten vor dem Thron Gottes, vor Jesus Christus selber. Da ist meine direkte Verbindung zum Herrn. Und wenn ich das noch einmal mir ganz neu klar gemacht habe, dann weiß ich, wie wichtig mein Gebetsdienst ist und wie stark ich weiter beten soll, auch ich, kleiner und schwacher Mensch. In der Bibel heißt es, Jakobus 5, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Mose am Roten Meer, der weiß nicht ein noch aus, weil vorne das Wasser ist und hinten das Heer des Pharaos und er schreit zu Gott und er betet zum Allmächtigen und er macht ein Wunder. Er kommt aus der Ewigkeit, aus dieser anderen Wirklichkeit in diese Welt und öffnet dem Volk Israel den Weg durch das Rote Meer. Petrus wird in dieser Welt inhaftiert, Er wird gefoltert, weil er das Evangelium verkündigt hat. Und heißt es Apostelgeschichte 12. Und die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn. Da kam der Engel des Herrn, der befreit ihn, lässt die Ketten abfallen, der geht durch geschlossene Türen hindurch. Das ist die andere Wirklichkeit. Das ist eine Wirklichkeit, die Wahrheit ist. Wahrheit ist für mein Gebetsleben. Ich erlebe das selber, nicht nur, dass ich in der Bibel lese, ich erlebe das um mich herum, wie das wahr ist, dass Gott einbricht in diese Wirklichkeit und dass er hilft, wenn wir zu ihm beten, weil wir die Verbindung zu ihm haben. Ich erlebe das, wenn ich schaue auf das, was in China passiert, was dort an Erweckung ist, wie Zehntausende jeden Tag zum lebendigen Glauben da finden. Ich habe das erlebt bei einem befreundeten Pastor, der angefangen hat, bei nichts, der ist in eine Stadt gekommen, da war gar nichts, der hat 3 Jahre nur gebetet, da ist nichts passiert. Und seine Missionsgesellschaft wollte ihn schon zurückrufen, er hat nur gebetet und dann auf einmal ist das losgegangen mit kleinen Anfängen, dann hat sie einen Hauskreis gebildet, eine erste Gemeinde, die sind 15 Mal umgezogen und heute eine blühende Gemeinde, die waren sonntags 3 Gottesdienste, sitzen 400 Leute im Gottesdienst. Das Gebet, aber das ist nicht der Mensch, sondern das ist die Verbindung in die Ewigkeit, die wir haben, wo Gott dann wiederum einbricht in unser Leben. Und ich erlebe das auch in meinem persönlichen Leben, ich vergesse das immer wieder zu häufig. Ich habe Anfang der Woche angefangen, diese Predigt vorzubereiten. Und am Dienstag bin ich gerufen worden in das Hospiz. Eine Frau unserer Gemeinde, die sogar mittlerweile verstorben ist, die wollte noch einmal mit dem Pastor sprechen. Und da hat man einen Termin ausgemacht. Und im Hospiz ist es so, dass eben, wenn die Leute schwere Medikamente kriegen, die sind nur gewisse Stunden oder Minuten auch wach. Da muss man das schon genau abpassen. Ein wichtiger Termin. Und ich fahre los mit meinem Auto. Das war ein Termin also im Hospiz in Walle. Und ich steige ins Auto und denke, oh, ich habe leider kein Navigationssystem dabei. Da denke ich, kein Problem, ich habe ja mein Handy und tippe in mein Handy, da ist so ein Navigerät dran, die Straße rein. Lange Reihe. Fahr los, aber auf einmal gibt das Handy den Dienst auf. Jetzt hatte ich keine Orientierung mehr. Ich kenne mich leider immer noch, auch nach 4 Jahren im Leben, nicht so besonders gut auf. Jetzt stehe ich da irgendwo in Findorf und weiß nicht, wo dieses Hospiz ist und habe den Termin in 3 Minuten. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich bin versuche auch immer pünktlich zu sein. Ich habe da gesessen im Auto, ich wusste nicht mehr weiter. Denk, wen fragst du? Ich habe gedacht, jetzt musst du beten. Ich fahre rechts ran und habe wirklich ganz intensiv gebetet. Ich sage, Herr, das kann doch nicht sein, dass du mich jetzt hier mit dem Handy das ausgeht, alleine lässt. Herr, du musst jetzt ein Wunder schenken. Ich war ganz dicht bei Gott. Und liebe Brüder und Schwestern, ich sage Amen und bin auf einmal ganz froh, will das Auto anlassen und gucke nach vorne und gucke auf das Straßenschild. Lange Reihe. Und stand vor der Straße, wo das Hospiz war, und bin pünktlich da gewesen. Und die Leute sagen, Zufälle oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass meine Unbeholfenheit, weil ich zu Hause mein Navigationssystem vergessen hatte, weil mein Handy ausgegangen war, der Herr geholfen hat. Mein Gebet ist durchgedrungen zum ewigen Gott in die Herrlichkeit, in diese Wirklichkeit, die wir hier sehen. Und das nicht, weil ich so ein besonders toller Mensch war, nein, einfach nur, weil ich durch Gottes Gnade, durch den Heiligen Geist Anteil mit Gott hat und bei Gott hat. Und das ist bei dir, der du an Jesus Christus glaubst, ganz genauso. Und deshalb möchte ich dir das als Zentralbotschaft dieser Predigt mitgeben. Gott hört dein Gebet, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm fest vertraust. Gott hört dein Gebet. Das ist eine so banale Wahrheit des Glaubens, aber eben auch so eine elementare Wahrheit, dass wir sie uns immer wieder sagen müssen. Und ich möchte sie dir heute zurufen, im Angesicht dieses Predigtverses, dass du wissen darfst, für dein Gebet, egal wie lange du schon betest und meinst, es passiert nichts, Gott hört dein Gebet. Trau diesem Gott alles zu und bete kräftig weiter. Gott hört dein Gebet. Und dass deine Gebete und dass dein Gebet vor Gott ankommt, vor dem Allmächtigen, das würde noch einmal dieser Predigtvers deutlich machen. Offenbarung 5, Vers 8. Und als das Lamm das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Rauchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.